Glaubenskrieger des Mittelalters, wer waren die Templer? Im Studio Gregor Papsch. Männer des Glaubens und des Schwerts, Elitetruppen des Papstes im Heiligen Land und Verräter der Kirche. Um den mittelalterlichen Orden der Templer ranken sich bis heute Geheimnisse. Sie führen zum Heiligen Gral, zu einem verlorenen Schatz, modernen Verschwörungstheorien und zum sprichwörtlichen Freitag, den 13. Aber wer waren die Templer wirklich? Was ist Geschichte, was ist Legende und was verrät die Faszination über die Sehnsüchte der Gegenwart? Darum geht's hier heute im SWR2 Forum. Ich begrüße Professor Dr. Nikolaus Jaspert vom Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg. Dr. Anke Napp hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert und leitet die Mediathek der Universität Hamburg, wo sie ein Online-Templer-Lexikon herausgegeben hat. Und ebenfalls in Hamburg lehrt Professor Dr. Jürgen Sarnowski, Historiker und Autor des Buchs Die Templer im Beck Verlag. Herr Sarnowski, gleich mal ganz einfach gefragt, was hat Sie zu den Templern geführt? Auch ein bisschen das Geheimnis, das seit Jahrhunderten diesen Ritterorden umweht?
Also ich muss gestehen, ich bin kein Freund von Mythen und Geheimnissen. Mich haben die Strukturen fasziniert. Wir haben eine international, wenn man das modern sagen darf, tätige Institution, die eben ihre Männer und ihre Mittel sozusagen über ganz Europa und eben auch den Nahen Osten verteilt, wo ein ständiger Austausch stattfindet, ein Netzwerk, wie das Malcolm Barber genannt hat. Und das Interessante ist eben, wie das funktioniert, wie sich diese Institution anpasst. Wir haben also eine flexible Struktur, die immer wieder an die Bedürfnisse angepasst wird. Das macht das eigentlich spannend.
Da spricht der nüchterne Hamburger. Können Sie sich denn darüber aufregen, wie falsch die Geschichte der Templer in den populären Medien oft erzählt wird?
Das ist natürlich überaus ärgerlich. Man muss dann mal so ein bisschen versuchen, als Historiker gegenzusteuern, wenn man die Gelegenheit hat dazu. Und das tue ich natürlich auch gerne. Einer meiner Lieblingssätze ist, wenn man die Frage nach dem Templerschatz aufwirft, zu sagen, also für mich der größte Schatz, den man finden könnte, wäre das verloren gegangene Templerarchiv.
Das gibt's also schon.
Wir wissen, dass das irgendwie auf Zypern gewesen sein muss. Und es gibt es halt nicht mehr. Vermutlich ist es bei der osmanischen Eroberung verloren gegangen. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht taucht's noch irgendwo, weiß ich, in Istanbul, in einem Museum. Irgendwann mal auf in einer großen Kiste. Ne? Kann man weiter spinnen, die Mythen. Also sowas ist natürlich auch spannend, gerade für Historiker, wenn man noch wieder neue Quellen irgendwo in irgendeiner Ecke entdeckt oder auf dem Dachboden.
Frau Napp, Sie haben mir vor der Sendung gesagt, am Anfang stand das Interesse für die Templer. Danach haben Sie sich dann die Studienfächer ausgesucht. Geschichte, Kirchengeschichte, ja. Kunstgeschichte, auch ein bisschen Theologie. Die Templer sind mehr als ein Forschungsgegenstand. Sie sind Ihr Lebensthema.
Ja, das könnte man so sagen. Also ich war 13 oder 14, da hat mich der Virus infiziert und ich hatte ein französisches Buch gelesen über den Orden und das endete natürlich mit dem Prozess und der Vernichtung und daraufhin habe ich mir gesagt, das kann gar nicht sein, dass diese Leute schuldig waren und dann habe ich mir tatsächlich als Teenager den Auftrag gesetzt, ich möchte den Prozess revidieren und ich studiere jetzt die entsprechenden Fächer und ich studiere in der katholischen Universität, damit ich später in den Vatikan komme. Im Vatikan bin ich nicht gelandet, aber die Fächer habe ich studiert und ja, seither begleiten mich die Templer eigentlich.
Sie haben sogar einen Roman geschrieben.
Und auch, ja, genau, ich habe auch einen Roman geschrieben.
Die Tränen des Herrn, das letzte Gefecht der Templer. Der Roman der Historikerin entspricht den historischen Tatsachen?
In groben Linien ja, also die Hauptperson ist fiktiv und auch diese Organisation der freien Templer, die dann versuchen, die Verteidigung zu organisieren, das ist fiktiv, aber Prozesse, Verhöre, Ablauf der einzelnen Verfahren, da habe ich mich an den historischen Fakten orientiert.
Herr Jaspert, das ist ja quasi das Grundproblem, wenn man sich mit den Tempelrittern beschäftigt. Was ist Mythos, was ist Legende, was entspricht den historischen Tatsachen? Um es gleich mal zu klären, was ist dran an der Geheimniskrämerei rund um die Tempelritter?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Manches entspricht durchaus dem, was die Quellen sagen, etwa die Tatsache, dass man sich um Geheimhaltung bemühte innerhalb dieses Ordens, aber das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Das gilt auch für andere Orden, wie man überhaupt versuchen sollte, den Templerorden innerhalb des mittelalterlichen Ordenswesens einzuordnen, einzufügen, um zum einen seine Besonderheiten, aber dann auch das herauszuarbeiten, was im Grunde auch anderen Orden im Mittelalter eigen war. Also verbürgt sind ja, gewisse Rituale offenbar, die gepflegt wurden. Verbürgt ist auch ein Hang zur Geheimhaltung, dass sie einen eigenen Schatz, den Gral oder andere, wie soll ich sagen, Reliquien aus der Zeit Christi gefunden haben sollen. Das ist zum Beispiel nicht verbürgt, dass sie einen eigenen Geheimbund nach ihrer Auflösung gründeten, ist nicht verbürgt und vieles andere mehr, was in den Medien herumgeistert.
Das können wir gleich vielleicht noch ein bisschen im Einzelnen sezieren. Erstmal die Templer, wie man sie, sag ich mal, kennt. Weißer Mantel mit rotem Kreuz, das Erkennungszeichen. Und auch wer sich nicht so mit Geschichte befasst, hat sie ja schon bewundern dürfen im Kino, in unzähligen Romanen, im Souvenirshop der Ritterburg, auf Mittelaltermärkten, in Computerspielen, Esoterik, Buchläden und so weiter. Herr Jasper, Sie haben es eben ja schon angedeutet, was zieht die Leute soghaft zu den Templern? Es gibt ja nicht nur Sie, auch die Johanniter, den Deutschen Orden, die Ritter vom Heiligen Grab in Jerusalem, aber kein Orden schafft es derart in den populären Medien wie die Templer.
Ja, das ist ein eigentümliches Phänomen, das stimmt. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist es vielleicht auch der Ort ihrer Entstehung, also Jerusalem selbst. Da schwingt vielleicht ein gewisser Exotismus mit. Jerusalem selbst ist ein aufgeladener Ort. Aber nun gilt das ja, wie Sie schon gesagt haben, auch für die Johanniter, die auch in Jerusalem entstanden. Für sie gilt auch, dass es sich um einen Orden handelte, der Gewalt ausübte. Aber ich glaube, das ist auch ein Reiz auch des Templerordens. Das heißt also, wir haben es mit Geistlichen zu tun, die das Schwert führen. Was aber spezifisch ist für den Templerorden, ist sicher die Dramatik seines Untergangs. Also die Tatsache, dass er nicht nur aufgehoben wurde, das ist nicht absolut singulär, aber wie er aufgehoben wurde und dass dabei auch Templer zu Tode kamen. Und auch die Tatsache, dass das im Mittelalter und erst recht in der nachfolgenden Zeit dann aufgegriffen und auch literarisch verarbeitet wurde. Ich glaube, all das im Verbund macht den Reiz gewissermaßen des Templerordens aus.
Was meinen die anderen, Frau Knapp? Sie haben mal von einer regelrechten Templermanie gesprochen.
Ja, es ist so, dass sich bis zum 18. Jahrhundert eigentlich niemand so sehr mehr über die Templer aufgeregt hat, außer einigen Chronisten, die das natürlich immer wieder erzählt haben. Und erst mit der Aufklärung und Gegenaufklärung ging wirklich diese Templermanie los. Und das hängt ganz stark in Zusammenhang mit den Verschwörungstheorien, die sich Protestanten über die Jesuiten gemacht haben. Dass man glaubte, der Papst und der aufgehobene Jesuitenorden leben im Geheimen weiter und arbeiten gegen die Protestanten. Und in diese Geheimgesellschaften hat man die Templer einsortiert, weil auf der anderen Seite die Freimaurer auch sich zum Teil auf die Templer berufen haben. Und so hat jeder gesagt, die Templer sind gut, sie unterstützen die Freimaurer, sie sind für die Freiheit, ja, aber da war die Kirche dagegen und deshalb wurden sie aufgehoben. Und so hat jeder die Templer damals bereits benutzt, um seine Befürchtungen hinein zu projizieren. Und noch viel mehr ging das dann im 20. Jahrhundert los durch die Veröffentlichungen zum Beispiel von Gerard de Sade, die Templer sind unter uns, oder Bachan Lee Lincoln über Holy Blood, Holy Grail, der Vorreiter von Dan Brown mit dem Da Vinci Code, der wirklich die Sachen, die Templer besitzen, den Gral und haben das große Geheimnis, was die Kirche vernichten könnte und haben immer weiter existiert. So diese Geheimgesellschaft, die irgendwo sitzt und die Weltgeschicke lenkt, das ist für viele Leute einfach wesentlich griffiger, als jetzt die wirklich komplexen historischen Zusammenhänge zu verfolgen. Gibt's da ist eben einfach irgendwo jemand, der steuert.
Gibt es da so einen gemeinsamen Kern, wenn wir darüber reden, welches Bild von den Tempelrittern jetzt gerade, wir reden über die populären Medien, gezeichnet wird. Ein paar Beispiele sind schon gefallen. Ich will trotzdem noch zwei, drei andere nennen. Also es beginnt ja mit Walter Scotts Roman Ivanhoe schon im 19. Jahrhundert. Dann haben wir gerade aktuell die Serie Nightfall auf Netflix schon in der zweiten Staffel. Gérard Depardieu hat auch schon den Großmeister Jacques de Molay gespielt. Umberto Ecos Roman Das Foucault'sche Pendel spielt mit Verschwörungstheorien rund um den Orden. Und das Computerspiel Assassin's Creed ist auch immer noch da. 2007 ist es, glaube ich, entstanden. Gibt's da so ein ganz bestimmtes Bild, wie die Tempelritter in diesen Medien gezeichnet werden?
Also es gibt ja Dinge, die quasi noch zurückgehen auf die Zeit nach der Aufhebung des Ordens und diesen eigentlich ja doch gewaltsamen Vorgängen, die sich eben auch um die Hinrichtung des letzten Großmeisters Jacques de Molay sozusagen ranken. Also kurz danach sterben ja die eigentlichen Urheber, wenn man so will, also der französische König Philipp IV., relativ jung auf einem Jagdunfall und dann im Anschluss dann relativ bald der Papst, Clemens V. Und es gibt zeitgenössische Dinge, wo dann sowas wie dieser, also das ist dann natürlich eine Konstruktion des 20. Jahrhunderts, dieser Fluch aus den Flammen, also der Großmeister habe dann seine Mörder, wenn man so will, aus den Flammen heraus verurteilt. Das ist aber schon ein bisschen angedeutet in Chroniken des 14. Jahrhunderts. Mhm. Sodass also dieses Hineinwirken in die Gesellschaft gewissermaßen als Revanche für die Unterdrückung des Ordens ist schon mittelalterlich angelegt, ist dann eben aufgenommen worden eigentlich in den späteren Zeiten. Und das, was sich sozusagen daraus ergibt, ist eigentlich zum Teil ein interessanterweise auch negatives Bild der Templer. Also Unterstellungen, man würde dann sozusagen im Sinne beispielsweise der Kirche versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen oder eben radikaler Elemente in der Kirche. Das ist ja bei Dan Brown und anderen zum Beispiel auch angelegt. Aber man findet das also immer wieder, dass also hier sozusagen der Einfluss der Templer auf die Gesellschaft oft auch negative Züge hat. Also bei dem Fluch aus den Flammen denke ich an diese Serie von Romanen über das französische Königtum von Maurice Druon, wo eben auch, wenn man so will, der Niedergang der Dynastie der Capetinger mit diesem gewaltsamen Tod des Großmeisters verbunden wird. Also da sind so oft sehr negative Elemente drin, während es zum Teil dann auch die positive Seite gibt, wo dann die ritterlichen Elemente natürlich auch hervortreten in der Darstellung.
Vielleicht um das noch zu ergänzen, ich glaube, der Reiz auch dieses Mythos besteht eben darin, dass er so polyfunktional ist. Man kann ihn unterschiedlich einsetzen, den Mythos. Und es sind ja gerade einige Elemente angesprochen worden. Und da gibt es noch weitere. Es gibt eine mögliche antikirchliche Spitze, etwa bei Voltaire und bei anderen, die die Verurteilung des Templerordens dann dem Papsttum zu Last legten. Oder man kann den Untergang gewissermaßen auch antimonarchisch wenden, also republikanisch, wenn man so möchte, indem man sagt, ja, das ist der böse König, ja, der französische König, der das alles initiiert hat. Man kann auf gewissermaßen die militärische Expertise der Templer rekurrieren und sagen, ja, das ist reizvoll, weil es hier um Elitekämpfer geht, die besondere Fähigkeiten besitzen. Das lässt sich durchaus auch an den Quellen bis zu einem gewissen Grade festmachen. Und man könnte sicher auch anderes ergänzen. Aber im Kern ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Die Tatsache, dass man viele Sehnsüchte und Anliegen der Gegenwart oder auch des 19. Jahrhunderts dann immer wieder hineinspiegeln kann in die Templer und sie viele Anknüpfungspunkte, eben nicht nur einen, liefern.
Mhm. Frau Knapp, die Templer als Sehnsuchtsort, hat Herr Jaspert gerade gesagt.
Ja, das stimmt. Also einerseits natürlich habe ich schon angesprochen, diese Verschwörungstheorien, dass Leute es einfacher empfinden, wenn irgendwo ein Grüppchen ist, wo sie entweder denken, das sind die Guten, die steuern die Weltgeschicke zum Guten, die helfen der Freiheit, der Völkerverständigung, der Ökumene, und andererseits andere Leute denken wieder, die Templer gehören zu denen, die alles bösartig steuern, wie das Opus Dei. Und andererseits sind sie einfach auch interessant durch diese Kombination, die ja auch schon angesprochen wurde, von Mönch und Krieger. Das sieht man ja auch bei den fernöstlichen Shaolin-Kämpfern zum Beispiel, die ja auch sehr oft sehr präsent sind in der Literatur und in der Fantasy. Diese Kombination Mönch und Krieger, das ist auch sehr interessant einfach für den heutigen Menschen, diese Kombination aus Askese und Kampf.
Also ganz ins Negative gezogen. Wir hatten es ja eben davon, dass es so eine Art Heldenmythos von den heldenhaften Märtyrern gibt, aber eben auch einen sehr dunklen, einen rassistischen Namen, Satanismus manchmal. Also ich glaube, auch der norwegische Attentäter Anders Breivik hat sich auf die Tempelritter irgendwie beziehen wollen bei seinem Attentat vor einigen Jahren.
Ja, was ganz interessant ist, wenn ich kurz reinspringen darf, es gibt ja eine Reihe moderner Nachfolgeinstitutionen, die sich also auf die Templer berufen. Deren Ausrichtung ist interessanterweise so, dass sie auch mit den historischen Templern nicht so furchtbar viel zu tun hat, nämlich sehr oft karitativ. Es gibt zwar natürlich bei den Templern selber auch den Brauch, Almosen zu spenden, wie das für bestimmte geistliche Institutionen üblich ist. Die karitative Seite war aber eigentlich bewusst sozusagen zurückgestellt. Also wenn man die Selbstdarstellung etwa Jacques de Molay's noch wenige Jahre vor dem Prozess sieht, wird der Templerorden eben als Ritterorden, als militärischer Orden, als auf den Kampf ausgerichtet dargestellt. Und die moderne Tradition kehrt auf einmal zum Teil solche karitativen Elemente stärker hervor. Das ist eigentlich nochmal eine ganz andere Seite, die, glaube ich, auch noch relativ wichtig ist.
Das ist so, nicht? Dass die Nachfahren der Tempelritter, also die heutigen Gemeinschaften mit den historischen Templern, kaum was zu tun haben. Die nennen sich nur so, sind auch, glaube ich, nicht von der Kirche anerkannt. Auch deswegen, weil Ritterorden kein geschützter Begriff ist, oder?
Das ist richtig.
Ja. Ja, sie haben gar nichts mit den mittelalterlichen Templern zu tun. Das wird verschiedentlich vielleicht beansprucht. Das gilt ja nicht nur für die Neutempler, sondern auch für andere vergleichbare Institutionen. Aber kirchenrechtlich und auch historisch gibt es da gar keine Bezüge. Ich wollte aber den Punkt des Satanismus, den Sie angesprochen haben, nochmal aufgreifen. Das irritiert uns. Man kann einen gewissen Bezug herstellen, jetzt aus historischer Sicht. Und zwar deswegen, weil einer der Anklagepunkte, wenn man so möchte, der im Aufhebungsprozess eben genau das war, anbietet, Anbetung des Teufels die Templer angeblich vollzogen haben sollen. Das waren Aussagen, die ja unter Folter erpresst wurden. Es ist unklar, wir können das nicht mehr rekonstruieren, ob es gewisse Rituale gab. Es gibt wohl Hinweise darauf, dass das der Fall war, dass das mit Satanismus zu tun hatte, ist aber aus historischer Sicht hochgradig unwahrscheinlich.
Man hat ja bei den Templern gerade das mit der Anbetung dieses Götzenbildes oder des Teufels, das hat man tatsächlich in den Anklagepunkten und man kann es nachweisen, dass es keinerlei Rituale oder etwas in dieser Art gegeben hat. Man braucht dazu nur die einzelnen Protokolle vergleichen. Und zwar werden die Zeugen befragt, wer hat sie aufgenommen und wer war der Zeuge. Und dann vergleicht man sämtliche Protokolle, die dieser eine Templer aufgenommen hat von seinen Ordensbrüdern. Und dann stellt man fest, dass dieses angebliche Ritual bei jedem Ordensbruder erstens anders gehandhabt worden sein müsste. Zeitlich unterschiedlich, nach jedem Ort unterschiedlich und dann widersprechen sich die Zeugen in mehreren Aussagen ebenfalls, sodass einfach ganz klar ist, da kann überhaupt kein Ritual, nicht mal irgendein Bizutage oder etwas in der Art stattgefunden haben, weil es gibt nur da Übereinstimmungen in den Aussagen, wo der gleiche Inquisitor sie verhört, weil der einfach im Protokoll bereits nach seinen eigenen Vorlieben und Vorgaben dem Zeugen gesagt hat, hast du einen Dämonen angebetet, der drei Köpfe hatte? Und der Zeuge hat dann natürlich gesagt, ja, das habe ich, aus lauter Verzweiflung. Und der nächste Inquisitor hat gefragt, hast du einen Götzen angebetet, der aus Gold war? Und hat er wieder gesagt, ja, habe ich, wenn er nicht die Kraft hatte zu leugnen. Also es ist ganz klar, dass da nichts war.
Also die Zerschlagung des Ordens im Mittelalter war ein Schauprozess. Er war rein machtpolitisch motiviert. Der französische König Philipp IV. Sah in dem mächtigen Orden eine Bedrohung. Er war auch hochverschuldet, glaube ich, bei den Templern. Da sind sich die Historiker weitgehend einig.
Richtig einig sind sie sich nicht. Das wird wahrscheinlich auch nie abschließend zu klären sein. Also es gibt einen Strang, der ganz stark die ökonomischen Interessen betont. Und es ist auch richtig, dass der König verschuldet war. Ob die Templer eine Bedrohung im eigentlichen Sinne darstellten, da gibt es wohl eher weniger Befürworter. Es gibt auch Stimmen von durchaus ernstzunehmenden Historikern, die auf die Persönlichkeit des französischen Königs verweisen und darauf, dass er vielleicht sogar diese Vorwürfe geglaubt haben mag. Am wahrscheinlichsten ist, das sage ich jetzt und wir können uns jetzt gleich nochmal in der Gruppe darüber unterhalten, dass tatsächlich die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund standen und vielleicht auch der Wille, bei einigen Herrschern, das gilt ja nicht nur für den französischen, die Ritterorden zu einem, die unterschiedlichen Orden zu einem zusammenzuziehen oder die Besitzung des Templerordens einem anderen zukommen zu lassen, um ihn dann zu stärken. Das gilt dann für den Johanniterorden. Aber darüber kann man sich, glaube ich, lange jetzt unterhalten.
Ja. Also ich kann vielleicht gleich mal ein klein bisschen widersprechen, weil mir doch noch verschiedene Elemente dazu zugehören scheinen. Also das wirtschaftliche Element wird immer angeführt und ist sicherlich auch richtig. Und sicherlich gibt es, wir haben ja zum Beispiel über die Barbestände in Kanada Informationen, also wahrscheinlich ist das beim König gelandet. Aber auch das machtpolitische Element würde ich für wichtig halten. Also im Prinzip waren die Templer ja, wenn man so will, ein bisschen modern gesprochen, eine vom König unabhängige Armee, die aber Burgen und Militärkräfte in Frankreich unterhalten hat. Und gerade im Zuge der Stärkung der französischen Monarchie, die von Philipp IV. Betrieben worden ist, ist das sicherlich ein wichtiges Moment, was man festhalten muss. Nicht das Einzige, sofort zugestanden. Ein weiteres Moment ist, glaube ich, das hat Herr Jespert gerade eben angesprochen, dass die persönliche Haltung des Königs auch in den Blick genommen werden muss und gerade die persönliche Frömmigkeit des Königs. Er hat ja in Fällen von Verstößen gegen die Moral, und zwar innerhalb der eigenen Familie, mit härtesten Maßnahmen reagiert. Und wenn er eben sozusagen die Vorwürfe gegenüber den Templern nur zum Teil ernst genommen hat, wäre aber auch seine Haltung und seine Reaktion verständlich. Also man muss die moralische, religiöse Komponente auch relativ stark ansetzen. Das ist sicherlich ein ganzes Geflecht von Ursachen, die dann zum Auslösen dieses Templerprozesses führen, dass er es letztlich natürlich war, indem er also seine Amtsträger an dem Schwarzen Freitag sozusagen des Jahres 1307 in die Konvente geschickt hat. Darüber besteht natürlich kein Zweifel. Also sozusagen die Motive sind sicherlich vielfältig.
Da der sprichwörtlich gewordene Freitag, der 13. Oktober 1307, also um es nochmal zu sagen, da setzt also quasi über Nacht eine beispiellose Verfolgung der Templer in ganz Europa ein, vor allem in Frankreich. Und eben ein paar Jahre später wird dann der letzte Großmeister des Ordens, Jacques de Molay, in Paris als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir gehen jetzt aber mal knapp 200 Jahre nochmal zurück an die Anfänge des Ordens im Jahr 1120 und vermutlich im Januar. Da wird in Jerusalem der Templerorden gegründet. Die Stadt war seit einigen Jahren, seit dem ersten Kreuzzug, christlich. Neun Männer schwören sich zur Gemeinschaft der Tempelritter zusammen. Wie kam es dazu?
Also vielleicht ganz kurz, wir wissen tatsächlich nicht genau über die zeitlichen Abläufe Bescheid. Diese Versammlung lässt sich datieren auf Anfang 1120. Und wir haben also Berichte über einen Überfall auf Pilger, Ostern 1119. Und die Ursprünge sind ja im Pilgerschutz. Also die Gemeinschaft der Ritter schließt sich zusammen, um die unsicheren Pilgerwege sozusagen zwischen der Küste und Jerusalem, auf denen sich die Pilger dauernd sozusagen befanden, besser schützen zu können nach sehr vielen Toten eben bei diesem großen Überfall des Jahres Ostern 1119. Und wir haben dann diese kleine Gemeinschaft, die sich da zusammenfindet mit diesem Motiv Pilgerschutz, die dann eine gewisse Anerkennung und dann aber wachsende Anerkennung zunächst im Königreich Jerusalem und dann im restlichen Europa findet.
Dieses Datum 1120 ist eben eines, das zurückgeführt wird auf ein bestimmtes Ereignis. Auf jeden Fall gab es eine Bruderschaft. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu unterscheiden zwischen einem Orden, das ist das Ergebnis solch eines Institutionalisierungsprozesses. Jürgen Sanowski hat es ja gerade angesprochen, ab 1120 geht das los. Und dieser Gemeinschaft, die offensichtlich nur ein Zusammenschluss von Männern, von Kriegern darstellt, die zu einem unbestimmten Zeitpunkt, vielleicht nach 1110, auf jeden Fall vor 1120 entstanden ist.
Was waren denn die Ideale dieser Gemeinschaft, der offizielle Name Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem? Der spätere Orden dann hat ja gleich einen prominenten Unterstützer gefunden im Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux. Ich zitiere mal, der neue Ritter schütze sein Leib mit einer Rüstung aus Eisen und seine Seele mit einer Rüstung des Glaubens. Damit war ja so ein ideologisches Fundament gelegt, nämlich Mönch und Ritter, Glaube und Schwert, Gebet und Kampf. Das war neu, oder?
Das könnte man sagen, auch nicht ganz. Interessanterweise gibt es auch im Islam Vorbilder von Kriegern, die sich zum Beten zusammenfinden, um dann eben auch gemeinsam Kämpfe auszuführen, in sogenannten Ribat. Haben wir das? Das ist vielleicht nichts, was jetzt, da ist sich die Forschung, glaube ich, inzwischen ziemlich einig, direkt auf die Gründung des Templerordens eingewirkt hat. Aber es gibt es sozusagen auch in religiösen Umfeldern, dass sich eben religiös Lebende, vielleicht auch religiös gebundene Krieger zusammenfinden, um dann eben gemeinsam auch Kämpfe durchzuführen. Das ist auch vielleicht ein bisschen allgemeiner sogar, als auf diese Gründung des Templerordens zu beziehen.
Ja, und es gibt auch in der Kirchengeschichte, bereits in der Zeit der Kirchenreform, gibt es auch in Europa da Vorbilder, wo wirklich diese Friedensbewegung der Kirche, die gegründet wird, um die Fehden der ganzen Adligen zu unterbinden, wo die Kirche dann sagt, der Frieden muss bewaffnet sein, der Frieden muss geschützt werden. Und da werden auch schon Laienbruderschaften gegründet und bewaffnet, die dann die Kirche schützen und verteidigen. Es ist zwar noch kein richtiger Orden und es gibt keine richtigen Gelübde, aber es geht auch darum, dass mit Waffen man die Kirche schützt gegen ihre Feinde.
Und vielleicht noch ergänzend, Sie sprachen ja die Armut an, auch da fügt sich diese Bruderschaft ein in eine allgemeine Bewegung. Es gibt eine ganze Reihe von religiösen Bewegungen des ausgehenden 11. Jahrhunderts, die Armut auf ihre Fahnen schreiben. So tun das auch die Templer. Und vielleicht ist es für uns modern etwas schwer zu verstehen, aber der Kampf, den sie betreiben, diese frühen Templer, den kann man zeitgenössisch auch interpretieren als einen Liebesdienst, als einen karitativen Dienst eben an Mitchristen und Christinnen, die in Gefahr sind. Und wenn man das so sieht, dann fügt sich wiederum diese Bruderschaft in andere ein, die karitative Dienste vollziehen. Also gemeinschaftliches Leben bis zu einem gewissen Grad, Armut und Dienst am Nächsten. Da gibt es nicht wenige Einrichtungen, die in dieser Zeit entstehen. Und in diese Bewegung fügt sich dann auch der Templerorden ein.
Aber mal ganz einfach gefragt, wie kriegerisch muss man sich diese Mönchsritter denn jetzt vorstellen? Ihr Auftrag, könnte man sagen, war ja eindeutig ein blutiger.
Um nochmal den Hinweis von Jürgen Sanowski aufzugreifen, der Templerorden ist insofern ungewöhnlich, als er von Beginn an den Kriegsdienst als Dienst in den Vordergrund stellt, während andere, die Johanniter, zuerst den karitativen Dienst, also den Spitaldienst in den Vordergrund stellen und dann später militärische Aufgaben übernehmen. Also insofern ist der Templerorden etwas Besonderes und deswegen schreibt auch Bernhard von Clairvaux verteidigend über diese neue Gemeinschaft, weil sie Gewalt und Krieg als Spezifikum in den Vordergrund stellt.
Wobei man eben doch sagen muss, dass Gewalt ja kein Selbstzweck ist, sondern eben den Zielen Pilgerschutz zunächst oder eben Schutz der christlichen Territorien, Schutz der Christen im Heiligen Land dienen soll. Also es ist sozusagen auch immer noch das typisch mittelalterlich, wenn ich das mal so vielleicht für Zeitgenossen ungewöhnlich sagen darf, dass man ja nicht nur Krieg führt, sondern auch vermittelt, dass man also auch Bündnisse schließt oder so. Wir haben ja da im Heiligen Land auch die Situation, dass man sich dann gerade im 13. Jahrhundert bei immer geringeren eigenen Kräften auch mit Nachbarn verbünden muss. Und dann ist es eben auch so, dass die Templer zum Beispiel für bestimmte Allianzen eintreten. Kann dann sein, dass die Johanniter als zweiter großer Ritterorden andere Optionen haben. Aber man ist nicht nur dabei zu kämpfen, sondern auch zu verhandeln und zu vermitteln. Das gehört genauso dazu. Und sich dann auch im Rat des Königs entsprechend für bestimmte Dinge einzusetzen. Also es ist nicht nur ein kämpfender Orden, sondern man hat auch das weitere sozusagen diplomatische Umfeld, was mit dazu gehört.
Ich habe deswegen also nach der Gewalt des Feindes war die letzte Option sozusagen.
Also ich hatte deswegen nach der Gewalt gefragt, weil es taucht immer mal auch heute die Kritik auf. Nicht? Manche sehen in den Templern eine Art christlicher IS des Mittelalters, sogar den Vorläufer der SS, die im Zweiten Weltkrieg vor und hinter den Linien quasi gewütet hat.
Da kommt der Historiker durch den Kopf schütteln. IS, also man könnte einige wenige Punkte anführen. Es ist eine ganz andere Form der Kriegsführung. Hier wird nicht systematisch Terror und auch nicht systematisch gegen Zivilisten ausgeübt. Es mag allein ausreichen, darauf hinzuweisen, dass die Templer auf ihren Besitzungen, ob nun in der Levante, also in den Kreuzfahrerstaaten oder etwa auf der Iberischen Halbinsel, über Jahrhunderte hinweg nicht unbeträchtliche muslimische Gemeinschaften nicht nur leben lassen, sondern sie als Pächter und ähnliches mehr führen. Das heißt also, die Auslöschung, die Ermordung der Muslime ist nicht das Hauptanliegen. Das ist ja gerade gesagt worden. Auch der Templer. Insofern ist dieser Vergleich historisch gesehen wenig überzeugend.
Frau Naab, gab es eigentlich auch Templerinnen?
Ja, am Anfang. Also im Grunde verbietet die Ordensregel die Aufnahme von Frauen. Es gibt aber doch einige Beispiele, wo Frauen, wenn der Mann sich zum Beispiel entschließt, in den Orden einzutreten, dann musste ja auch die Frau irgendwo unterkommen. Und wenn die dann in keinen anderen Orden eintreten wollte, wie es eigentlich Regel war, dann mussten die versorgt werden. Und dann gibt es Beispiele, dass sie auch auf den Templerbesitzungen bei den Komtureien auch mitlebten, aber nicht mit im Konvent. Es gibt ein Beispiel in Spanien von einer Frau, die tatsächlich eine Komturei, also ein größeres Ordenshaus, was für andere noch verantwortlich war, geleitet hat. Sie war aber die Stifterin dieses Ganzen und insofern ist da die Situation noch ein wenig anders. Und es gibt den berühmten Fall der Templerinnen vom Kloster Mühlen in Süddeutschland, die sich auch nach dem Prozess noch weigerten, zu den Johannitern überzutreten. Aber dieses Frauenkloster war dem Templerorden übereignet worden, mit seinen Insassinnen sozusagen. Mhm. Also es war wirklich nicht so, dass man da hingehen konnte als fromme Frau und sagen, ich will eintreten. Denn für eine Frau gab es da auch nichts zu tun. Während bei den Johannitern die Frauen in der Krankenpflege beschäftigt waren oder wenigstens beten konnten. Also bei den Templern gab es da keine Möglichkeit des Einsatzes.
SWR 2 Forum, heute zum Thema Glaubenskrieger des Mittelalters. Wer waren die Templer? Eben, Herr Jaspert, fiel schon das Stichwort von den Besitzungen. Die Templer sind in wenigen Jahrzehnten zur europäischen Großmacht aufgestiegen, ideologisch, politisch, finanziell. Wie gelang das und welche Rolle hat vor allen Dingen dabei gespielt, dass der Orden ja allein dem Papst unterstellt war, dass er also von keiner Weltlichkeit belangt werden konnte?
Letzteres würde ich nicht für so wesentlich für den Aufstieg des Templerordens in ökonomischer Hinsicht ansehen, sondern ich glaube, es ist eher die Neuigkeit dieses Ordens, die Tatsache, dass er unmittelbar auch mit der Kreuzzugsbewegung verbunden ist, führt dazu, dass die Gläubigen in vielen Ländern Europas der Meinung sind, dass man ihn unterstützen muss, weil er im Heiligen Land tätig ist. Weil es vielleicht auch eine Form religiösen Lebens ist, die in den Augen der Zeitgenossen Gott besonders, wie soll ich sagen, genehm ist. Und vielleicht auch die Gebete dieser Ritter, man darf ja nicht vergessen, sie kämpfen ja nicht nur, sie sind ja auch Geistliche, dass diese Gebete in den Augen der Zeitgenossen besonders erhört werden von Gott. Und vieles andere mehr ist, mag dafür verantwortlich sein, dass gerade im 12. Jahrhundert der Templerorden viele Besitzungen, viele Schenkungen in unterschiedlichen Ländern Europas erhält und auf dieser Grundlage dann auch dort vor Ort die erwähnten Komtureien, also die Häuser, errichten kann.
Ich bin gerne mal ein bisschen vorsichtig, wenn man von der Macht der Templer spricht. Man darf natürlich diese Dinge nicht überschätzen. Also die ökonomische Bedeutung war sicherlich groß, wie bei anderen Orden ja auch, einmal durch den Grundbesitz. Dann natürlich, das ist für die Templer die Besonderheit, dass sie tatsächlich mit Geldgeschäften, ich würde noch nicht immer von Bankgeschäften im modernen Sinne reden, zu tun hatten. Oder eben auch für Königshäuser dann, gerade in Frankreich zum Beispiel, die Gelder dann auch in eigenen Häusern gewissermaßen verwaltet haben. Also etwa haben wir Angaben über die französische Regentin Blanche von Kastilien in der Zeit dann Ludwig des IX in den frühen Jahren, wo wir so eigene Rechnungsbücher haben. Und das ist sozusagen die eine Seite. Auf der anderen Seite sind das natürlich immer nur so einzelne Häuser, die auch vor Ort sehr oft sozusagen gewissen Bedrängungen unterlagen, also den Interessen des Adels vor Ort, des Königtums vor Ort. Die Templer mussten sich sozusagen ja auch einfügen in die Strukturen, sie taten Dienst auch für die Könige, nicht nur für die Päpste. Und die Gefahr war auch natürlich sehr oft, dass Besitzungen wieder verloren gehen konnten, wenn bestimmte Konstellationen entstehen. Und der Orden als solcher ist eben gerade auch im 13. Jahrhundert durch den Vollzug auch der ganzen Aufgaben im Heiligen Land und natürlich auch diese Ressourcen, die dann dort hingeschickt werden mussten, vielfach in Probleme gekommen, sodass es schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts eben zum Beispiel eine päpstliche Genehmigung gab, Ordensbesitz wieder zu verkaufen, um den Ertrag dann einsetzen zu können, etwa dort für Ankäufe. Also das ist nicht dieses ganz übermächtige, keine Supermacht sozusagen, die jetzt in alle Lebensbereiche einfließt. Es ist eine wichtige Institution, die aber im Verzug ihrer Aufgaben durchaus auch mal in Bedrängnisse kommen kann.
Vielleicht eine Ergänzung noch. Wir sind ja hier auch, wenn man so möchte, Opfer fast mittelalterlicher Quellen. Die Vorstellung, dass die Templer besonders reich gewesen wären, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sie exempt waren, also dem Papsttum unterstanden. Und das führt wiederum zu Beschwerden von Bischöfen, deren Einnahmen gerade deswegen verloren gehen. Ein besonders berühmter ist Wilhelm von Tyrus. Er ist deswegen berühmt, weil er eine einflussreiche Chronik verfasste. Und in ihr beschwert er sich eben genau darüber und wirft den Templern vor, den örtlichen Kirchen Einnahmen vorzuenthalten und dadurch reich zu werden. Und dieser Vorwurf ist dann später aufgegriffen worden und daraus wird dann das Bild konstruiert, die Templer seien ganz besonders reich gewesen. Aber wir haben es gerade gehört, auch viele andere Orden waren reich und dieser Vorwurf geht also letztlich auf verärgerte Geistliche zurück, die ihre Einnahmen verloren gehen sehen.
Und während zum Beispiel bei den Templern wirklich noch viel ausgegeben wurde im Heiligen Land durch diese ständigen verlustreichen Kriege, waren zum Beispiel die Zisterzienser, also die haben wirklich angehäuft, kann man sagen. Also die haben super gewirtschaftet und nichts ausgegeben, die Mönche, oder kaum was ausgegeben. Und die waren sicherlich reicher als die Templer.
Und gerade deswegen müssen wir jetzt doch nochmal auf das Ende des Ordens zu sprechen kommen. 1291 fiel dann Jerusalem, die letzte christliche Bastion, die Festung Akkon. Und eben schon wenige Jahre später wird den Templern auf Geheiß der französischen Krone der Prozess gemacht, der dann zur Auflösung des Ordens führt. Anschuldigungen, unter anderem Ketzerei, Verrat an der Kirche, Sodomie, also im Sinne homosexueller Handlungen. Wie war das möglich? Warum trifft es ausgerechnet den Templerorden?
Vielleicht kann man das natürlich zunächst zurückführen auf die Rolle, die nicht nur die Templer, allerdings an erster Stelle die Templer, aber auch die anderen Ritterorden zunehmend im Heiligen Land gespielt haben. In den immer kleineren christlichen Territorien waren sie am Ende fast die Einzigen, die also noch irgendwie Truppen stellen konnten aus den eigenen Besitzungen. Die Barone des Königreiches waren immer schwächer geworden, hatten also zunehmend ihre Besitzungen auch an die Orden verkaufen müssen, sodass da eigentlich die Ritterorden und eben an erster Stelle die Templer sehr stark auch verantwortlich gemacht werden konnten dann für diesen endgültigen Verlust des Heiligen Landes 1291. Und diese Vorwürfe gehen auch schon ein bisschen früher zurück. Also einer, der das schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts im Sinne der von Herrn Jaspert angesprochenen Vorwürfe dann auch ausgedrückt hat, war etwa der englische Chronist Matthäus Parisiensis, der eben den Templern vorwarf, mit ihren immensen Geldern nichts weiter zu tun, als das sozusagen in einen Schlund zu versenken, ohne dass da was weiter für den Nutzen der Kreuzfahrerstaaten passiert. Und dann gibt es eben diese ganzen Reformversuche, die im Prinzip auch schon auf dem Zweiten Jahrhundert Konzil 1274 einsetzen, mit dann in der Folge Reformschriften. Auch das hat der Jaspert schon angeführt, zu die Idee, jetzt die Ritterorden als Ganze zu reformieren, die Orden zusammenzuführen, vielleicht sogar eben unter einer externen Persönlichkeit. Da ist von einem Kriegerkönig die Rede in einigen Traktaten, mit dem man vielleicht dann sogar den französischen König hätte verbinden können. Also die Idee einer grundlegenden Reform, einer Abschaffung. Also die beiden großen Orden sind ja kurz vor dem Prozess auch noch befragt worden, wie sie sich zum Beispiel stellen würden zu einer Union der Orden. Und der Großmeister Jacques de Molay hat natürlich ganz klar ablehnend geantwortet. Ganz interessant, auch mit so einem fast modernen Argument. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Also wenn man die beiden großen Orden nebeneinander hat mit ihrer ganz anderen Stelle und den klaren Ritterorden der Templer und die Mischung aus Hospitalität und Kriegsdienst bei den Johannitern, würde man auch ganz andere Spendergruppen anziehen und so. Also ganz typische Argumente. Und der eine macht die Vorhut, der andere den Nachhut bei den Kämpfen und so. Also der war gegen eine Zusammenlegung. Aber da gab es sehr viel Kritik. Und diese massiv eigentlich dann auch negative Einstellung gegenüber den Orden infolge dieses Verlustes ist ein ganz wesentliches Moment für den Beginn des Prozesses.
Ja, reden wir vom ungeheuersten Justizmord der Geschichte, wie der Kirchenhistoriker Manfred Heim sagt?
Ja, also zuerst müsste man sehen, wie viele, also wenn von Mord die Rede ist, wie viele Ordensgeistliche wirklich hingerichtet wurden. Da geistern vielleicht auch.
Weiß man das?
Ja, also es gibt gerade in Frankreich, anderswo gibt es ja keine Hinrichtung meines Wissens, es ist auf Frankreich konzentriert. Hier gibt es einen Schub, wenn man so möchte, 1310 werden 54 Ordensritter hingerichtet. Das ist möglicherweise auch strategisch zu verstehen von Seiten des französischen Königs, um den Widerstand der französischen Templer zu brechen. Und natürlich gibt es dann die Hinrichtung des Großmeisters kurze Zeit später. Aber die Zahlen halten sich eben doch in Grenzen im Vergleich zu dem, was man vielleicht annehmen könnte, dass halt alle Ordensritter zusammengezogen und umgebracht worden wären. So ist es nicht. Und vielleicht auch noch relativierend, es gibt natürlich auch andere Orden, die aufgehoben wurden, von denen man aber weniger weiß, weil es nicht so dramatisch zuging und niemand zu Tode kam. Das sollte man vielleicht auch als Historiker in Erinnerung rufen. Es gibt die Brüder der Buße, die Fratres Penitentiae Jesu Christi, bekannt als die Sackbrüder oder besser weniger bekannt als die Sackbrüder, weil kaum jemand diesen Orden noch kennt. Und andere Einrichtungen mehr, die ebenfalls aufgehoben wurden, nur auf andere Art und Weise. Und die Dramatik des Untergangs ist sicher dafür verantwortlich, dass man hier vom ungeheuren Justizmord spricht. Aber es steht außer Frage, dass hier mit neuen Methoden vorgegangen wurde und ein bedeutender Orden dramatisch aufgelöst wurde. Daran besteht kein Zweifel.
Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, was seit dem 19. Jahrhundert von der Forschung auch betont worden ist, stellt nochmal einen ganz anderen und ich glaube da wichtigen Zusammenhang her. Also spätestens seit Henry Charles Lee im 19. Jahrhundert und seiner Geschichte der Inquisition ist das Verfahren gegen die Templer eben mit den Häresieprozessen der Zeit in Verbindung gebracht worden. Und man kann sehen, dass die Vorwürfe, die gegen die Templer formuliert werden, schon viel früher gegen Ketzer, was die Kirche als Ketzer, als sozusagen Abweichler bezeichnet hat, so formuliert worden ist. Wenn man etwa in den Anfang des 13. Jahrhunderts nach Deutschland geht mit einem Inquisitor, der auch sehr radikal in seinem Vorgehen war, Konrad von Marburg, finden sich also ähnliche Dinge, da wird also auch bestimmten adligen Gruppen ein ähnliches Verhalten schon wie den Templern unterstellt. Also Justizmord ist dann ein sehr unglücklicher Begriff, glaube ich. Man müsste das tatsächlich in eine Reihe mit auch Verfolgung durch die Kirche von eben abweichenden Vorstellungen, abweichenden Gruppen stellen, wo dann eben auch sehr stark Vorwürfe konstruiert werden, die in vielen Fällen gar nicht zutreffen, also sozusagen den Gruppen Dinge unterstellen, während man einfach zum Teil nur andere religiöse Lebensformen hat. Es gibt natürlich auch durchaus Dinge, die dann davon nochmal wieder abweichen, aber das ist also eine Form gewaltsamer Verfolgung, sozusagen abweichender Bewegung in der Kirche, die hier interessanterweise jetzt auf eine ganz stark etablierte kirchliche Institution treffen. Das macht vielleicht das Besondere auch aus hier.
Ja, und da möchte ich kurz noch anmerken, dass auch nach dem inquisitorischen Prozess, der Prozess gegen die Templer nicht rechtmäßig war. Also selbst die Inquisitionsregeln sahen bestimmte Abläufe in einem Prozess vor und selbst die wurden nicht eingehalten bzw. erst nachträglich ratifiziert, sodass man also sagen muss, auch vom Kirchenrecht und vom Inquisitionsrecht her, was mit dem heutigen Recht wenig gemeinsam hat, war es kein rechtmäßiger Prozess im mittelalterlichen Sinne.
Also wir hatten es ja vorhin schon davon, das Ende des Ordens als, ja, wie soll man sagen, Initialzündung dann auch irgendwie für den Templer-Mythos. Wenn wir jetzt überlegen, wie ging die Geschichte weiter nach 1314, da sind wir schon wieder eben in der Welt der Legenden. Ist es einigen Templern gelungen, über die Bretagne nach Schottland zu fliehen? Haben sie dort den sagenumwobenen Schatz deponiert, Herr Sanowski, den Gral, die Bundeslade, ja, haben sie einen Geheimbünden überlebt? Ja. Ich möchte
in Amerika.
Genau, das vielleicht auch noch. Ich möchte kurz bilanzieren. Frau Naab, auf das Ende der Kreuzzüge folgt das Ende der Templer. Der Orden hat ja im Grunde genommen auch seine Existenzberechtigung irgendwie verloren. Ist die Geschichte der Templer letztlich eine Geschichte des Scheiterns?
Tja, also wir sitzen hier immer noch und unterhalten uns über die Templer 900 Jahre nach ihrer Gründung. Ich würde mal sagen, dass es keine Geschichte des Scheiterns ist, denn über wie viele Orden sprechen wir nicht mehr oder sprechen nur noch Historiker und Theologen. Es gibt immer noch Leute, die sich auf die Templer berufen und die auch, wie wir schon gesagt haben, sich mit karitativen, denkmalschützerischen Sachen beschäftigen, also gute Dinge tun und sich dabei Templer nennen. Also der Orden ist weiterhin im Gespräch. Ich würde mal sagen, so gesehen ist es kein Scheitern. Vom mittelalterlichen Sinn her, ja natürlich, sie haben das Heilige Land nicht gehalten, aber keiner hat es gehalten. Andererseits muss man sagen, die Christen haben sich trotz widrigster Umstände 200 Jahre überhaupt dort gehalten, sodass man auch sagen kann, es ist ein Verdienst der Templer und anderer Orden, dass die Christen sich im Heiligen Land so lange haben überhaupt halten können und dass nicht nach dem ersten Kreuzzug alles Schluss war. Hm.
Was meinen die beiden anderen? Muss man am Ende festhalten, so schnell wie die Templer gekommen sind, in die Geschichte eingetreten sind, haben sie sich letzten Endes auch aus der Geschichte wieder verabschiedet. Wir reden jetzt nicht vom Mythos.
Ja, wir neigen dazu, aus der Entfernung dann 200 Jahre zusammen schnurren zu lassen auf eine kurze Zeit. 200 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Und es ist ja schon gesagt worden, hier entsteht ein Staatswesen mit den Kreuzfahrerstaaten, die ja 3-4 Mal länger besteht als der moderne Staat Israel in dem gleichen Raum. Das ist erst einmal aus der historischen Rückschau erstaunlich. Ob man das positiv findet oder negativ, das muss jeder oder jede selbst entscheiden. Aber aus Sicht der Zeitgenossen, der Christlichen, die meinten, die Templer sind auch dazu gegründet worden, um genau die christliche Präsenz dort in der Levante zu unterstützen, wäre das kein Scheitern, sondern im Grunde erst einmal, könnte man sagen, durchaus eine längere Erfolgsgeschichte. Und man darf noch hinzufügen, dass die Templer als System, als Modell dann fortlebten. Also die Templer sind vielleicht der erste Ritterorden und es entstehen ja andere, die ihrem Modell folgen. Und diese anderen Orden bestehen ja weiter fort, nicht nur bis zum Ende des Mittelalters, teilweise darüber hinaus. Das heißt also, das wäre vielleicht auch noch anzuführen, wenn es darum geht, die Bedeutung der Templer herauszustellen. Mhm.
Ich würde gerne einfach noch von Herrn Jaspert das Argument noch ein bisschen verstärken, sogar wenn man schaut, also es gibt ja fast eine Kontinuität in einigen Teilen Europas, also Fortsetzung durch neue Orden, das betrifft das östliche Spanien, Aragon, es betrifft Portugal, wo neue Orden sozusagen aus diesen Templern entstehen. Der Templerbesitz geht über an den Johanniterorden, der dann die Aufgaben des Ordens sozusagen weiterführt, mit gewissem Fokus dann also auf die Insel Rhodos zunächst, nach 1530 auf Malta. Also es gibt eigentlich eine sehr lange Kontinuität, jetzt nicht mehr unter dem Etikett Templer, aber durchaus sozusagen in Fortsetzung der Vorstellung des Ordens.
Gibt es eigentlich viele Spuren der Templer in Deutschland, vielleicht sogar im Südwesten? Es gibt ja so einen richtigen Templertourismus und ganz gleich, welche Kirche, da ist die geheimnisvolle Tür, da ist ein geheimnisvolles Gemälde irgendwie noch an der Wand, irgendwelche Symbole, Zeichen und so weiter.
Ja, also es gibt in Deutschland sehr wenige Spuren eigentlich noch von den Templern. Vieles sind nur nach Grundmauern und wenn es irgendwelche Reste gibt, also zum Beispiel in Iben, da gibt es wohl noch einen Chor einer Kirche. Aber man muss immer sehen, dass die Besitzung an die Johanniter dann kam und dass die natürlich weiter dran gebaut, umgebaut haben, neu gebaut haben, bevor die dann im 18. Jahrhundert oder spätestens dann aufgehoben wurden. Vieles ist im 19. Jahrhundert völlig abgerissen worden, zum Beispiel die angebliche Templerrotunde in Speyer, die Heilige Grabkirche. Also in Mainz ist auch nichts mehr da. In Breisig gibt es noch Reste an einem Haus. Also wo noch richtig wirklich Kirchen existieren, das ist in Nordwestdeutschland, Brandenburg, also Liezen zum Beispiel, da gibt es noch eine Kirche, Berlin-Tempelhof kennt man vielleicht und Mücheln, die Templerkapelle ist auch sehr, sehr schön, sind kleine gotische Gebäude, kleine eigentlich unauffällige Gebäude.
Das kann man im Zeugnis von Ihrem Templerlexikon nachschlagen. Glaubenskriege des Mittelalters. Wer waren die Templer? Das war das Thema heute im SWR2 Forum mit Professor Dr. Nikolaus Jaspert vom Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg, Dr. Anke Knapp, Kunsthistorikerin an der Universität Hamburg und ebenfalls in Hamburg lehrt Professor Dr. Jürgen Sarnowski, Historiker und Autor des Buchs Die Templer. Erschienen ist es in zweiter Auflage im Beck Verlag. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.